redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und wie immer aus Köln zugeschaltet, Matthias, der Historiker von Hellfeld.
Moin,
hallo,
moin.
Matthias. Hi. Thema heute: Spartakus, aber jetzt nicht so der Spartakusbund, der Spartakusaufstand oder sowas, sondern ernsthaft Spartakus, ne? Der
genau.
Sklave im Römischen Reich.
Also Spartakus war ein Sklave, der wie viele andere Hunderttausende verschleppt worden ist. Er kam ursprünglich aus Thrakien und wurde dann ins Imperium Romanum verschleppt. Thrakien kann man sich vorstellen, so ungefähr, ist also nördlich von Byzanz, liegt am Schwarzen Meer und wird vom Ägäischen Meer umgeben. Und in der Mitte sind die Städte sowas wie Plovdiv zum Beispiel, kennt vielleicht einer Sofia, also Edirne heute in der Türkei. Also ein riesengroßes Gebiet. Und er war also verschleppt und wurde dann, wie ebenfalls sehr viele andere, ausgesucht, ein Gladiator zu werden. Und da gibt es natürlich diesen wunderbaren Film, den viele Leute gesehen haben, der sich auch so ein bisschen daran anknüpft. Und Gladiatoren, das waren Kämpfer, die zur Erbauung und zur Freude der Römer sich gegenseitig die Köpfe abgeschlagen haben in großen Freilichttheatern.
Und das ist auch wieder so einer dieser Punkte, an denen wir immer wieder kommen in dieser Sendung, dass ich denke, da an solchen Momenten merkt man, die hatten ein so anderes Weltbild. Das ist ich kann das überhaupt nicht in mein Weltbild integrieren. Ich kann das nur fasziniert zur Kenntnis nehmen, dass sie das völlig normal fanden.
Ja, die haben dabei gegessen und getrunken und
das
haben Eintritt gezahlt
irre.
Und haben hinterher sozusagen mit weißen Tüchern oder mit Daumen rauf, Daumen runter, weiß ich nicht genau, entschieden, ob derjenige, der gewonnen hat, nun weiterleben darf oder der verloren hat, weiterleben darf oder nicht.
Faszinierend.
Und wenn der Daumen nach unten ging, dann wurde er umgebracht. Es ging aber auch so, dass man gegen wilde Tiere zu kämpfen hatte. Mhm. Und dann stand da also ein armer Gladiator mit einem kleinen Schwert in der Hand und drei Löwen. Und die mussten nun also versuchen, da irgendwie zurechtzukommen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Es gab tatsächlich so etwas wie unterschiedliche Schulen. Mhm. Also in der einen Schule wurde den Gladiatoren beigebracht, mit Schwert zu kämpfen. In den anderen Schulen wurde beigebracht, mit so Fangnetzen zu kämpfen. Die Dritten hatten überhaupt nichts. Sie mussten mit ihren Fäusten und Füßen sich irgendwie zur Wehr setzen und gegeneinander antreten. Auf der anderen Seite waren es aber auch Leute, die dann im Volk, solange sie überlebt haben, sehr angesehen waren. Also das waren richtig die Helden damals, eben die Gladiatoren.
Ist denn, wo du damals sagst, von wann reden wir?
Ja, wir reden also vom letzten Jahrhundert vor Christus, also der Spartakusaufstand, der Beginn der Befreiung dieser, oder der Versuch der Befreiung dieser Sklaven, der begann 73 vor Christus. Und es war sozusagen der Beginn einer relativ schwierigen Zeit im Imperium Romanum. Es war also das letzte Jahrhundert vor Christus. Im Grunde genommen war das gekennzeichnet dadurch, dass man auf der einen Seite in den beiden Jahrhunderten davor sehr stark expandiert ist. Das Imperium Romanum war schon sehr groß. Es umschloss schon fast das Mittelmeer und war also wirklich die Weltmacht seiner Zeit. 91 vor Christus, also ungefähr 20 Jahre vorher, haben die Bundesgenossen auf der italienischen Halbinsel sich erhoben und haben gesagt, wir wollen also gleiche Rechte, wir wollen genauso behandelt werden wie die Römer, wir wollen Teile dieses Kulturkreises oder dieser Zivilisation werden, die für die Zeitgenossen damals ausgesprochen attraktiv war. Ja. Also die Römer konnten schon Viadukte bauen, sie haben Straßen gebaut, sie haben, nur so als ein Beispiel, die Via Appia wurde gebaut ab dem Jahr 312 vor Christus und sie funktioniert heute noch als eine Bundesstraße.
Mhm.
Sie bauten gewaltige Wasserleitungen, sie hatten Fußbodenheizung, sie hatten Saunen, sie hatten ein vernünftiges Abwassersystem und überall, wo sie waren und wo ihre Kultur sozusagen sich ausbreiten konnte, wurde das eben gebaut und gemacht und die Menschen fanden das attraktiv und sie wollten
klar, ist komfortabel, klar.
Absolut und sie wollten halt in diesem Kulturkreis auch sein und es mit gleichen Rechten und Pflichten genießen und insofern mussten die Römer sich im Übrigen nicht nur da, sondern später auch noch überlegen, was machen wir eigentlich mit denen, die wir als Provinzen unterworfen haben? Wie integrieren wir sie? Also wie versuchen wir Ausländer zu integrieren, könnte man jetzt etwas flapsig sagen. Sie hatten auch tatsächlich so etwas wie Ausländerbeauftragte. Also insofern waren die, wenn man es mal so ein bisschen von uns aus betrachtet, schon relativ modern. Aber trotzdem war natürlich das Imperium immer gekennzeichnet von Aufständen, von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, von Unruhen, weil eben die Unterdrückung nicht so unbedingt immer tatenlos hingenommen wurde. 88 vor Christus, also ungefähr zur gleichen Zeit, ist es an der kleinen asiatischen Westküste der Türkei, der heutigen Türkei, zu schweren Unruhen gekommen. Offenbar sind da 80.000 Menschen umgebracht worden, also eine Gewalt, ein Blutrausch. Und das ist natürlich klar, dass das dann in Rom irgendwann auch zur Kenntnis genommen wurde. Und dann wurde also ein Rachefeldzug getan und es gab dann wiederum Tote. Also es ist sozusagen eine Turbulentia perpetuum und es geht unentwegt weiter. Und natürlich muss man, wenn man über diese Zeit redet, einen Namen sagen. Das war Caesar, der zu der Zeit also aufstieg und selbst auch den berühmten Rubikon überschritten hat, um dann also in Rom einzumarschieren und die Macht zu übernehmen. Also es waren tatsächlich turbulente Zeiten und der Aufstand sozusagen, der am Anfang dieser turbulenten Zeit war, das war 73 vor Christus und der begann im Grunde genommen in der Sklavenschule, in der Spartacus war in Sizilien und er
ist, entschuldige, das Vorhandensein von Sklaven, ist das darauf zurückzuführen, dass sie einfach die sich gedacht haben, ach cool, hier in den eroberten Gebieten, da gibt's Menschen, dann nehmen wir halt Gold und Menschen, um uns daran zu bereichern? Oder ist das ein gesellschaftlich ohnehin akzeptiertes Phänomen in der damaligen, also in der Antike gewesen, dass man Sklaven hatte? Also es war halt normal.
Es wurde nicht diskutiert, auch die Griechen hatten das und okay. Es wurde einfach, wenn man Provinzen sozusagen neu dazu bekommen hat, dann wurden eben auch Männer geklaut, in Anführungsstrichen. Ja. Und im zweiten Jahrhundert, also kurz vor dem Sklavenaufstand, waren etwa 700.000 Sklaven im Römischen Reich. Vermutlich ist die Zahl danach noch ordentlich gestiegen, sodass also ungefähr so mit der Jahrtausendwende, also mit dem Beginn der nachchristlichen Zeitrechnung, etwa 1,5 Millionen Menschen versklavt waren. Und jetzt
bei wie viel Einwohnern?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Das muss man natürlich so ein bisschen in Relation setzen. Man weiß es natürlich nicht genau, aber es werden ungefähr 50 bis 60 Millionen Menschen, also zur Zeitenwende, um das Jahr Null herum, ja, im Einflussgebiet des Imperiums gelebt haben. Das wären dann etwa 3% der Bevölkerung. Also dann so viel wieder doch nicht. Auf der anderen Seite, man muss aber schon sagen, dass Rom jetzt nicht in dem Sinne eine Sklavenhaltergesellschaft war. Also dass es jetzt ausschließlich sozusagen darauf basierte, dass man Sklaven hatte. Aber Sklaven waren eben schon ein doch bedeutender Teil dieser Gesellschaft. Und sie wurden in unterschiedlichen Feldern eingesetzt und hatten ernstzunehmende und wichtige Aufgaben. Und wir haben uns mit einem mal zusammen telefoniert, der sich also über die römische Sklavenhaltergesellschaft in Anführungsstrichen sehr auseinandergesetzt hat. Das ist Professor Egon Fleig. Und der hat uns mal so ein bisschen erzählt, wo die Sklaven eingesetzt wurden und wie dann ihr sozialer Status war.
Wenn man Sklaven einsetzt in den Minen, im Ackerbau, als Hirten, als häusliche Sklaven und als Handwerker, dann haben wir vollkommen unterschiedliche Funktionen, obwohl die Rechtsstellung der Sklaven immer dieselbe ist. Die Minensklaverei ist überall entsetzlich. Haussklaven sind überall privilegiert wegen der Sprache. Sie lernen die Sprache des Herrn schneller. Sie haben Nahbeziehungen zum Herrn oder zur Familie des Herrn und kommen von daher in Vertrauensfunktionen. Und wenn man diese Bereiche ansieht, dann ergeben sich Funktionen, die gesellschaftlich notwendig sind. Insofern hat die römische Gesellschaft funktioniert mit Sklaverei, aber sie war nicht angewiesen auf Sklaverei.
Jetzt könnte man sich natürlich gerade so bei Haussklaven, also ich weiß ja natürlich nicht, wie die gelebt haben. Wurden die im feuchten Keller gehalten an Ketten und nur hochgeholt, wenn sie was servieren sollten? Oder waren die mehr oder minder in diesen Betrieb integriert? Das würde ich jetzt fast noch, wie sieht's denn eigentlich aus so mit dem 19., 18., 19. Jahrhundert in englischen Herrenhäusern? Das Hauspersonal da, die waren ja im Grunde auch extrem abhängig auch von ihrem Gutsherrn und konnten auch nicht einfach so losmarschieren, weil wo hätten sie hingesollt?
Ja, also ich weiß, dass dein Zorn auf solche Verhältnisse ist groß.
Das nee, geht mir gar nicht gut um Zorn. Also ich finde einfach nur die Vergleichbarkeit, weil ich habe dann irgendwo mal gelesen, dass ein Butler im 19. Jahrhundert in so einem englischen Herrenhaus in Verhältnissen gelebt hat, für die du heutzutage 50.000 britische Pfund bräuchtest, um in diesen Verhältnissen leben zu können in Großbritannien. Das heißt, aber vielleicht ging es denen gar nicht so schlecht. Nein,
denen ging es überhaupt nicht schlecht. Aber man kann es vielleicht eher vergleichen mit der Sklaverei in den USA, in den alten, vormals in den USA, in den Staaten, wo Sklaven tatsächlich so mehr oder weniger gehalten wurden, wie du das jetzt gerade gesagt hast, im feuchten Keller, wie Tiere und ohne Pass, also um es vorsichtig mit heutigen Worten zu sagen. Das war damals sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben es ja gerade gehört, die Minensklaverei war eine völlig andere als die Haussklaverei, und wer im Haus als Sklave gearbeitet hat, der war Teil der Familie. Und es gibt viele Fälle und viele Beispiele wohl darüber, dass eben diese Menschen auch tatsächlich in die Familie integriert waren, dass sie sich also um die Kinder gekümmert haben und dass alleine darüber schon eine relativ enge Bindung an diese Familie eben erfolgte und sie dann über kurz oder lang zwar immer noch Sklaven waren, aber nicht mehr als solche wahrgenommen wurden. Und insofern muss man das tatsächlich sehr in sehr großen Abstufungen sagen. Und wenn du jetzt die Gladiatoren nimmst, also Spartacus und Co., dann lebten die im Grunde genommen in Saus und Braus. Die wurden richtig gut gehalten, ja, in Anführungsstrichen, damit sie eben wunderbar kämpfen konnten. Sie kriegten unglaublich gut zu essen, sie haben zu trinken, sie konnten jeden Tag Sport machen, um es mal vorsichtig zu sagen, und konnten sich also auf ihre Kämpfe vorbereiten. Sie kriegten ausreichend Erholungsphasen, damit sie dann irgendwann wieder kämpfen konnten und so weiter. Aber natürlich nicht, weil das besonders humane Menschen waren, sondern die Sklavenhalter oder Gladiatoren, Schulenbesitzer, die wollten ihr Geld verdienen.
Ich wollte gerade sagen, sie haben einfach dumm und dusselig verdient.
Dass sie eben gut ausgebildete Kämpfer in die Manege schicken konnten und die Leute entsprechend viel dafür bezahlt haben. Insofern, ich finde es schon ganz wichtig, dass man sagt, wir hatten so als Idee immer im Kopf, Rom, das war eine Sklavenhaltergesellschaft. Das stimmt so nicht. Es war eine für damalige Verhältnisse extrem moderne Gesellschaft und extrem strukturierte Gesellschaft, wobei da jetzt gerade so die Epoche, in der wir uns befinden, also die 100 Jahre vor Christus Geburt, sind ja diese Bürgerkriegsjahre, die dann hinterher durch das augusteische Zeitalter beendet werden, also kurz vor dieser Zeitenwende. Und
sag mal, haben die sich eigentlich auch gegenseitig versklavt? Also hatten Römer als Sklaven?
Man oder konnte nur als Strafe. Man konnte als Strafe, ich sag mal, versklavt werden. Das gab es im Übrigen auch im alten Griechenland schon. Also das große Vorbild der westlichen Demokratie, nämlich Griechenland, kannte so etwas wie die Schuldsklaverei. Die wurde dann zwar irgendwann tatsächlich auch abgeschafft, aber es gab sie eben. Und das bedeutete, wenn du also durch Fehlverhalten, durch ungerechte Verteilung von Produktionsmitteln, um es mal im sozialistischen Jargon zu sagen, wenn du einfach tatsächlich in eine Falle geraten bist, aus der du so nicht mehr rausgekommen bist, durch Schulden eben, durch Abhängigkeiten, dann konntest du als letztes Mittel dich selbst als Ausgleich geben. Das heißt, dann hast du gearbeitet, im Grunde genommen für Lickisse und damit deine Schulden demjenigen gegenüber abgetragen, der dir irgendwann mal Geld geliehen hat. Und das wurde dann irgendwann verboten. Im Griechenland habe ich jetzt gerade, sehe ich hier gerade 326 vor Christus schon, also die waren da schon relativ weit. Dennoch, man muss also festhalten, das hat es durchaus eine lange Zeit gegeben und eben auch in Rom. Und was eben noch auch sehr perfide war, warst du einmal Sklave, dann wurden auch deine Kinder Sklaven. Also die wurden dann als Sklaven geboren. Und damit war sozusagen klar, und das kennt man ja auch aus diesen Sklavenfilmen, die man so in der letzten Zeit zu sehen bekommen hat, dass eben tatsächlich auch sehr viele kleine Kinder auf diesen Höfen rumsprangen in Amerika. Und auch dort war das so, wenn also eine Sklavin ein Kind bekommen hat, dann war das Kind eben auch gleich sofort Sklave und gehörte auch demjenigen, der die Frau in Anführungsstrichen besessen hat. Also sehr schreckliche Verhältnisse, muss man es wirklich schon sagen. Und um dann mal auf unseren Freund Spartacus zurückzukommen, der ist also in seiner Sklavenschule und irgendwann beginnt er und seine Kumpanen, weil die ja alle gut ausgebildet sind und auch gut kämpfen können, eben auf die Idee zu kommen, dass man sich doch befreien könnte. Und das fangen sie also tatsächlich an. Und es schließen sich sehr viele Menschen ihnen an. Hinterher sind es 6.000 Gladiatoren, die also als Kämpfer mit ihnen dabei sind. Und es gibt etliche aus der Bevölkerung, die sie unterstützen. Und sie wenden sich tatsächlich also gegen das Imperium und gegen die römischen Truppen. Und sie gewinnen auch das ein oder andere Mal. Und sie gewinnen Schlachten und sie jagen den Menschen im Senat in Rom also durchaus Angst ein, weil sie eben nicht wussten in Rom, was machen die denn jetzt eigentlich? Kommen diese riesigen Kerle, die mit ihren langen Schwertern und gut ausgebildet, kommen die jetzt irgendwann nach Rom und schlagen hier alles kurz und klein? Also es war jetzt nicht gerade Hannibal ad Portas, aber so ähnlich war das Gefühl schon, weil also an einer bestimmten Stelle Spartacus durchaus hätte nach Rom marschieren können. Das hat er doch nicht gemacht, genauso wie Hannibal. Und er wurde dann in einer wirklich wüsten Schlacht von Crassus, der sagt vielleicht noch was, einer von dem Triumvirat, von Pelius Crassus Caesar. Und Crassus also war ein sehr erfahrener Feldherr, ein sehr brutaler Feldherr auch. Und er hat also diese Aufständischen vernichtend geschlagen und hat 6000 Gefangene gemacht und hat sie nicht etwa nach Rom geschleppt oder hat sie irgendwo in ein Gefängnis gesteckt, sondern er hat noch etwas viel Schlimmeres gemacht, finde ich jedenfalls. Er hat die Sklaven an 6000 Kreuze entlang der Via Appia aufgenagelt und hat sie dann dort in der Sonne verhängen lassen. Und, das ist sozusagen der sichtbarste Beweis in Anführungsstrichen dafür, dass man also über diese Leute gesiegt hat und dass also deren Aufstand hiermit für alle Zeiten beendet ist. Und damit ist dann auch der Aufstand der übrigen sozusagen der Gladiatoren, die man hätte man ja denken können, vielleicht an anderen Stellen des Imperiums auch aufstehen und sich erheben, ist mit dieser brutalen Aktion also beendet gewesen. Und damit war der Spartakusaufstand eben relativ bald dann wieder zu Ende. Aber
die Saat war gesät.
Die Saat war gesät und dieser Spartakus ist tatsächlich einer, der so durch die Jahrhunderte hinweg also ganz erstaunlich rezipiert wurde. Ja, das ist ja auch interessant. Wie kommt so eine Figur, wie kommt die eigentlich zu uns? Wie kommt es, dass wir immer noch darüber reden und wie kommt es, dass wir jetzt im Jahr 2017 uns über diesen Spartakus unterhalten?
Bevor wir da hinkommen, würde mich noch interessieren, wann hat das denn aufgehört? Also haben irgendwann die Römer gesagt, so, nee, das mit der Sklaverei, das ist eine blöde Idee? Oder sind einfach irgendwann alle Sklaven einfach gegangen? Oder?
Nee, hat gar nicht aufgehört. Die Sklaven, das blieb so. Aber das römische Imperium ist ja dann irgendwann kleiner geworden und dann auch schließlich in sich zusammengebrochen. Und damit war dann die Idee natürlich vorbei. Aber es wurde nicht, du musst das wirklich, es ist eine völlig andere Welt. Also man kann das so nicht miteinander vergleichen. Man kann auch nicht unsere Denkkategorien auf die damals legen. Für die war das kein Unrecht in dem Sinne.
Für die Sklaven auch nicht?
Naja, die haben das natürlich nicht toll gefunden, aber die waren halt in einer Gesellschaft und haben die waren in einer Welt, die so tickte.
Ja. Und das ist, wie es ist, ne? Ich bin ein Sklave. So. Ja.
Sie fanden das, fanden das nicht gut und nicht so, aber viel machen konnten sie auch nicht.
Ja, das heißt, sie sind da nie rausgekommen. Also einmal Sklave, immer Sklave.
Ja, also wenn du nicht dich, also es gab Möglichkeiten, da rauszukommen, aber das war relativ begrenzt und immer an die Zustimmung deines Herren, sage ich mal, gebunden. Mhm. Also du konntest dich freikaufen. Also wenn du irgendwie zu Geld gekommen bist, wie immer das gegangen sein mag, dann konntest du dich freikaufen. Das wird nicht oft passiert sein.
Ja, wahrscheinlich.
Dann konnte es sein, dass dein Herr bei einer Testamentsverfügung gesagt hat, meine Sklaven werden bei meinem Tod frei. Mhm. Das hat es gegeben. Der Magistrat, also der Verwaltungsbeamte oder der oberste Verwaltungsbeamte einer Region, einer Stadt, einer Ortschaft, konnte verfügen, dass es Freilassungen gibt.
Aha.
Als Lohnung, als zu irgendwelchen Jubeltagen, was weiß ich, Amnestien, irgendwas. Und der Zensor, also derjenige, der für Wahlen und Geld zuständig war, der konnte die in die sogenannte Bürgerrolle eintragen. In der Bürgerrolle standen all jene Menschen drin, die eben frei waren und die Bürgerrechte hatten und zum Beispiel an irgendwelchen Entscheidungen teilnehmen konnten, wie Wahlen oder, öffentlichen Veranstaltungen. Aber klar war, es wurde nicht vom Sklaven entschieden, abgesehen mal davon, wenn er Geld hatte, sondern es war immer so, dass der Besitzer der Sklaven über das Schicksal der Sklaven und auch der Sklavinnen natürlich entschied. Und das ging also zwischen Vergewaltigung und Freilassung, war alles dabei.
Zurück zu Spartakus im Laufe der Geschichte.
So ist es. Also der Spartakusaufstand ist dann beendet gewesen und der Mann wurde tatsächlich rezipiert in der Geschichtsschreibung wie kaum ein anderer. Das wusste ich auch nicht, als ich das so begonnen habe vorzubereiten. Aber er ist auch sehr unterschiedlich eben beschrieben worden. Also die zeitgenössischen, zeitnahen Geschichtsschreiber, also sag ich mal so 100, 200 Jahre nach Spartakus, die haben ihn als extrem brutal bezeichnet. Er sei mit seinen eigenen Leuten genauso brutal umgegangen wie mit seinen Gegnern. Und er habe also regelrecht die Leute abschlachten lassen. Aber er muss sozusagen seinen Gegnern gleichgekommen sein. Also wenn wir eben das Beispiel von Crassus gehört haben, das war ja auch nicht viel besser. Plutarch, der also auch in jener Zeit geschrieben hat, war aber ein Grieche. Deswegen ist der Unterschied wichtig, den ich eben zitiert habe, war Florus, das war ein römischer Geschichtsschreiber. Ja. Jetzt kommt der Grieche und der schreibt als Zitat, er war ein Thraker aus einem nomadischen Stamm und besaß nicht nur einen stolzen Sinn und große Kraft, sondern war auch durch Verstand und Güte besser als sein Stand und griechischer als seine Geburt. Also
des einen Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer.
Genau. Er hebt ihn sozusagen hoch und macht ihn zum Obergriechen, zum Oberrömer, zum Oberzeitgenossen sozusagen.
Ja.
Und ich sag mal, zwischen diesen beiden Extremen hat das auch immer hin und her geschwankt. Und das, was ich wirklich am erstaunlichsten fand, es hat am Ende des 18. Jahrhunderts einen Aufstand auf Haiti gegen die Sklaverei gegeben. Mhm. Und der Anführer der Aufständischen hieß Schwarzer Spartakus. Das fand ich wirklich sehr erstaunlich, weil die Welt auf Haiti und die der alten Römer hatte wirklich relativ wenig miteinander gemein. 1861 kommt mein Freund Karl Marx an den Start, der schreibt nämlich einen Brief an Friedrich Engels und da schreibt er, Spartakus erscheint als der famoseste Kerl, den die ganze antike Geschichte aufzuweisen hat. Großer General, nobler Charakter, real Repräsentative des antiken Proletariats.
Ja.
Und so kommt jetzt
passt. Ja.
Jetzt kommt sozusagen über Papa Charlie kommt jetzt der Weg in die Moderne, weil das war dann natürlich bei den Linken in der Weimarer Republik war das ja Gesetz, was der geschrieben hat, Karl Marx und Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die haben ja nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in Deutschland die KPD mitgegründet und bevor sie das taten, war es die Spartakus-Gruppe und diese Spartakus-Gruppe ging eben 1919 in der neu gegründeten KPD auf und in der DDR kam das auch wieder zu großen Ehren, weil also die Spartakiade, das war die Wortmischung aus Spartakus und Olympiade. Mhm. Und das sollte so ein bisschen das Gegenstück zu den Bundesjugendspielen sein, die damals in der Westdeutschen Republik ausgetragen wurden. Also der Mann war sozusagen ein Held in der sozialistischen und kommunistischen Welt, aber auch jemand, der in der westlichen Welt durchaus nicht nur verteufelt wurde. Also man hat auch schon gesehen, das ist jemand, der sich gegen die Ungerechtigkeit gewehrt hat, der versucht hat, dem zu entfliehen, wo man ihn hineingesperrt hat. Und insofern ist Spartakus also auch bei uns letztendlich dann einer von den Guten.
Schwein gehabt. So vielen Dank, Matthias von Hellfeld.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen darauf, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova läuft am 21. Mai 2017.